Ja, hallo, schönen guten Morgen. Mit dieser leichten Verzögerung, aber auch die Kamera braucht ja ein bisschen Zeit, bis sie lauffähig war. Jetzt ein Einstieg. Ich hatte Ihnen letztes Mal schon gesagt, heute, auch mit Blick auf die Übung, wollen wir uns mal um das Screen Design gucken. Also wirklich um die gestalterischen Grundlagen und Hintergründe für bestimmte Entscheidungen beim Screen Design. Und dazu wollen wir uns sehr verschiedene Sachen anschauen. Also das beginnt mit einigen Grundregeln. Es geht über die grafische Semiologie oder Semiotics. Es geht insbesondere in dem Bereich um visuelle Variablen. Das heißt, was können wir eigentlich kontrollieren und einstellen als Übersicht? Dann geht es ein klein bisschen über Harmonie und Proportionen. Es geht über Gestaltprinzipien. Es geht um visuelle Strukturen, also insbesondere ein Raster oder ein Layout. Es geht um Farblehre und Farbskalen. Und es geht ganz am Schluss noch ein klein bisschen über Typografie. Das ist eine solche Sammlung und ein solches quer durchs Rosenbeet gesprungen, dass es wirklich schwer ist, da ganz klare Strukturen zu machen. Ich meine, für Designer ist das die gesamte Welt. Viel mehr lernen sie gar nicht. Trotz alledem ist es wichtig, dass wir so ein paar geistige Stützpunkte, sage ich mal, haben. Wenn wir dann hergehen und eigene Entwürfe machen, und das sollte kommen bei Ihnen jetzt in der Übung, dass Sie sagen, halt, da schaue ich mal nochmal nach, was stand denn auf der Folie? In dem und dem Kontext. Woran sollte ich denn denken? Aber ganz viele Sachen werden wir nicht vollständig aufklären können heute. So, was sind denn die Grundregeln zur Gestaltung? Ja, die wichtigste vielleicht überhaupt oder die einzige Regel ist, weniger ist fast immer mehr. Eine weiße Fläche ist gut. Versuchen Sie nicht alles auszunutzen. Ja? Und warum ist weniger mehr? Naja, Sokrates wusste es schon. Je weniger es ist, gerade im Gestaltungsbereich, umso näher sind wir den Göttern oder wir nähern uns den Göttern, die eigentlich fast gar nichts brauchen. Fast immer wird am User Interface Text auftauchen. Und bei Text ist die Lesbarkeit nun mal das Entscheidende. Es gibt überhaupt nichts anderes. Ich meine, ist oberstes Gebot. Lesbarkeit ist oberstes Gebot. Dazu gehört den richtigen Font auszuwählen und keinen so einen gekünstelten Font. Und dazu gehört es, den Kontrast hoch genug zu machen und einige weitere Mittel. Weniger ist oft mehr, dann ist klar, dann ist auch Bescheidenheit. Also nicht jeden Furz und Feuerzeug, was Sie mal auf irgendwelchen Websites gesehen haben, müssen Sie in Ihre Entwürfe reinbringen. Ja? Bescheidenheit, auch Nüchternheit. Ich glaube, ist richtig. Und nochmal, nicht jede Idee, die Sie gerade haben, können Sie in einem Entwurf unterbringen. Das heißt, auch die Ideen, das Besondere, was Ihr Interface dann ausmacht, muss irgendwie reduziert bleiben. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Interface, was übersprudelt vor neuen Sachen, neue Ideen. Das Einzige, was man garantieren kann, ist, dass es nur Sie gut finden und dass nur Sie und das auch nicht sehr lange das Ding bedienen können. Das geht nicht. Und das stoppt nicht die Innovation. Sie müssen ja nicht alles zusammenpacken. Ja. Denn zu viele Effekte, egal was, ob es interaktive Effekte sind, ob es Gestaltungseffekte sind, die nehmen sich oft wirklich gegenseitig die Wirkung. Und denken Sie immer an diese fünf Sachen, fünf, die ganz, ganz wichtig sind. Und in der Regel ist Ihr Interface, steht es auch nie allein. Sie haben optische Achsen. Also die optischen Achsen sind zum Beispiel der Bildschirmrand oder der Fensterrand. Das sind dominierende optische Achsen. Ich weiß nicht, wie Sie finden würden, wenn jetzt alles schräg da drauf stände auf diesen Folien auch. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass Sie sich an den existierenden optischen Achsen orientieren. Und es sollte wenig optische Achsen, also dominierende Gestaltungselemente geben. Nicht nur umso schwieriger ist die Typografie, also gibt es sehr viele schräg laufende Linien, umso schwieriger ist auch ein grafischer Entwurf dann, also die Grafik allein. Also heikel sind schiefe Winkel und so weiter. Ich kann nicht alles begründen jetzt, aber das sind einfach so Gestaltungsgrundsätze. Und noch was ganz Verrücktes, wir erzeugen Bilder und Bildschirme ja immer für Menschen. Und leider messen wir nicht mit unserem visuellen System, sondern wir nehmen wahr. Und da gibt es dann so ein Phänomen der optischen Mitte. Und die optische Mitte ist nicht identisch zur geometrischen Mitte, sondern die optische Mitte, wenn wir auf ein Objekt gucken, ist es fast immer so, hier ein bisschen übertrieben im rechten Fall, aber dass die optische Mitte leicht oberhalb der geometrischen Mitte liegt. Ich meine, hier habe ich das mal dann eingezeichnet und auch die feinen weißen Linien geben die genaue Mitte an. Die optische Mitte liegt leicht oberhalb. Okay. Und das können Sie mir jetzt glauben, können Sie auch sagen, der spinnt, ja. Aber wenn Sie sich jetzt verschiedene Fonts angucken, dann prägt sich das da auch aus. Ja. Zum Beispiel das H, der Mittelbalken, ist in den meisten Fonts ein bisschen höher als die mittlere Sache. Oder mit Büchern sollten Sie ja viel Erfahrung haben, da ist der untere Rand fast immer größer als der obere Rand. Und zwar verschieben Sie damit natürlich die Mitte des Schriftbildes Ihres Satzes. Es ist nun mal so. Eleganz, klar. Was wollen Sie? Sie wollen Ihre Benutzer beeindrucken, Sie wollen es Ihnen auch leicht machen, Sie wollen auch, dass Sie motiviert sind, also möchten Sie doch in der Regel einen eleganten Entwurf. Das kann auch ein sportlicher Entwurf. Also hier geht es Eleganz im allgemeinen Sinn zu machen. Und was heißt elegere? Elegere ist nichts anderes als wirklich ausgewählt. Ja. Und in der Regel, Eleganz jetzt allgemein genug verstanden, ist eines der Entwurfsziele oder der Ziele des Entwurfsprozesses. Und ein ganz wichtiges Element dabei, oder vielleicht das zentrale Element, ist Einfachheit. Weniger ist mehr. Denn diese Einfachheit erhöht die Verständlichkeit Ihres Interfaces. Sie erzeugen ja nicht eine Benutzungsschnittstelle für sich selbst, weil Sie erzeugen es ja für Leute, die es benutzen sollen, für andere. Und die müssen es verstehen, weil sonst können Sie es nicht benutzen. Ja, nicht jedes Detail, aber Verständlichkeit ist ganz wichtig. Wenn Sie sich auf wenige Elemente beschränken, dann ist auch die Wiedererkennung einfacher. Ja? Das ist zumindest im Marketing für Logos und dergleichen eine ganz wichtige Geschichte. Sollen ja nicht verwechselt werden. Es gibt viele Beispiele, wo Logos so kompliziert sind, dass man einfach nicht genau sagen kann, wo der Fehler ist. Ja, man weiß nicht einmal genau, wie das Logo richtig ist. Also gerade gestern von einer großen Bundesbehörde gehört, ja, in ihren Einführungskursen legen sie regelmäßig den Neueingestellten, und das sind viele, also einige hundert pro Jahr, das Logo vor, dass sie diese ja tausendmal auf Antwort schreiben, ach, tausendmal nicht, aber sagen wir mal mindestens zehnmal im gesamten Einstellungsprozess und so gesehen haben und fragen, kreuz doch mal an, welches ist denn jetzt unser Logo? Ja. 70% der Leute machen das falsch. Was haben die daraus gelernt? Wir müssen den Leuten das zeigen. Wir müssen überhaupt erstmal diese Frage stellen, was ist unser Logo? Ja? Weil nachher, wenn man es weiß, auf was man achten muss, denkt man schon daran. Was lerne ich daraus? Das Logo ist Mist. Taucht nicht. Weil wenn man so wenig erinnern kann und 70% der Leute erinnern sich nicht korrekt, dann ist die Grafik falsch. Nicht die Menschen für alles trainieren, sondern umgekehrt. Okay. Einfachheit und Eleganz erleichtern den Zugang, verbessern die Usability. Gerade um die Usability werden wir uns natürlich noch gucken, im Detail unterhalten, im Laufe der Vorlesung. Und auch wichtig ist, Sie haben ja oft eine Serie, sind das jetzt fortgesetzte Bildschirme, die Sie präsentieren müssen in einem HCI-Kontext oder sind das mehrere Produkte? Je mehr Sie vereinheitlichen, umso besser führen Sie diese Prozesse zusammen. Ja, und es ist also wichtig, dass Sie da auch einfach wieder werden. Verfeinerung steht hier nochmal als ein weiterer Begriff. Das heißt, versuchen Sie ruhig, wenn Sie Logos oder Symbole entwickeln, von einem Allgemeinen auf etwas Spezielles zu gehen. Also zum Beispiel ein Logo zu verfeinern für bestimmte Subschritte. Und ganz wichtig, die Eignung, die soll sich natürlich eines Logos, einer grafischen Gestaltung im Laufe des Prozesses verbessern. Das heißt, wir werden diese Entwicklungszyklen wirklich auch mehrfach durchlaufen. So, und die häufigsten Fehler sind ganz klar Clutter. Das heißt, der Entwerfer hat all seine Ideen mal gerade da reingebracht und alles das, was er in den letzten 3 Jahren nicht umsetzen durfte, ja, hat er jetzt in einen Entwurf gebracht. Das ergibt immer Mist. Das ist zwangsläufig so. Was man auch ganz oft sieht, ist, dass sich Elemente gegenseitig stören. Das sagte ich schon. Also mehrere Ideen stören sich. Ganz oft finden wir zu wenig, zu komplexe visuelle Strukturen. Denken Sie nochmal dran. Die meisten Leute nehmen das ganz, ganz einfache Google-Interface als super wahr. Ja, weil es direkt brauchbar ist. Sie können gar nichts falsch machen. Ja. Dagegen visuelle komplexe Strukturen haben zu unterbleiben. Und ganz, ganz oft wird es auch in der Grafik übertrieben. Ist natürlich noch schlimmer, wenn Sie einen unerfahrenen Designer haben. Der wird leicht zu viel Details in die grafische Entwicklung tun und vielleicht auch zu viel Details da reinarbeiten. Und Edward Tufte, das ist einer der Leute, das Buch liegt jetzt unten bei mir im Auto, der hat mehrere interessante Bücher gemacht zum Thema Informationsvisualisierung. Und es ist ganz klar, dass gerade in diesem Bereich, wenn Sie verschiedene Objekte darstellen wollen, die eben auch grafisch verschieden auftreten müssen. In irgendeiner Einheit grafisch verschieden. Und er hat gesagt, insbesondere diese 3 Größen, also Skalierung, Kontrast und Proportionen, Skalierung steht auch für relative Größe der Elemente zu allen anderen Elementen, dann Kontrast steht natürlich Kontrast in Position, Größe, Farbe, Textur, Form, Orientierung und Bewegung. Darauf kommen wir gleich noch, weil das eben auch visuelle Variablen sind, nach anderen Autoren. Das sind die entscheidenden Elemente für die Unterscheidbarkeit, für Betonung, für die Interessensteuerung, aber auch für die Qualität des gesamten Entwurfs. Und über Proportionen müssen wir uns auch unterhalten, zumindest. Da gibt es ganz definitiv keine ganz festen Regeln, aber es gibt schon kulturhistorisch gewachsene gute Proportionen und schlechte Proportionen. So, bevor wir da aber einsteigen, ich denke mal, unterhalten wir uns erstmal über die visuellen Variablen, einige visuelle Variablen. Das heißt, die Gestaltungselemente, die wir nutzen können, sind ja schon bei Tufti aufgetreten und schauen wir uns jetzt an. Das zentrale Werk, zumindest in der modernen Visualisierung, ob Informationsvisualisierung oder ob Scientific Visualization. By the way, weiß irgendjemand von Ihnen den Unterschied? Wir unterscheiden zwei Visualisierungsarten, Informationsvisualisierung und wissenschaftliche Visualisierung. Eine Idee? Keine Idee. Okay. Die Unterscheidung ist ganz einfach, das dürfen Sie sich jetzt merken. Bei der wissenschaftlichen Visualisierung haben wir Daten und fast immer ist eine Geometrie durch die Art der Daten vorgegeben. Zum Beispiel ein Flügel eines Flugzeugflügels, auf dem ich alle möglichen physikalischen Daten aufmappen kann. Es kann die Form eines Sees sein oder was weiß ich immer. Die Geometrie ist vorgegeben. Über Informationsvisualisierung sprechen wir, wenn durch die Art der Daten, zum Beispiel, sagen wir mal, der Datensatz für eine Person mit Adresse, Telefonnummer, was weiß ich alles, Art der belegten Veranstaltungen, da ist eine Geometrie für die Visualisierung nicht vorgegeben. Okay, so einfach sind die Unterschiede manchmal. Aber diese basieren auf den gleichen Prinzipien, nämlich auch auf jahrtausendealte Zeichen und Symbole, die sich in unseren Traditionen entwickelt haben. Okay. Und der Jacques Bertin, von Hause aus eigentlich Kartograf, hat dieses Feld sehr anwendungsorientiert betrachtet. Er war kein Wissenschaftler in dem Sinn, also keine akademische Ausbildung, sondern eher eine handwerkliche Ausbildung, hat aber trotzdem in mehreren Werken seit Ende der 60er Jahre bis Mitte der 80er Jahre einfach die Grundlagen verfasst und niedergeschrieben, die für die Computervisualisierung dann aufgegriffen wurden und auch als Grundlagen begriffen wurden. Und der Bertin sagt, es gibt 8 visuelle Variablen. Und das sind eben die Grundelemente der Gestaltung. Er kannte aber noch keinen Computer. Das heißt, ihm mussten bestimmte, er kannte schon einen Computer, aber er hat nicht am Computer gearbeitet, sondern er hat für Kartenmaterial, also im Sinne von Landkarten, hat er Gestaltungselemente identifiziert. Aber auch in der Informationsvisualisierung war er sehr, sehr stark tätig. Aber eben ohne die Möglichkeiten. Und das sind die Sachen, diese visuellen Variablen, die er aufgeschrieben hat, die sind gleichmäßig gültig, ob Sie es jetzt auf Papier machen oder am Bildschirm. Es wird auf Sie auch oft die Anforderung zukommen, wir brauchen dasselbe oder ein sehr ähnliches Interface eben auch auf Papier. Und wenn Sie so etwas brauchen, dann sind schon diese 8 Elemente die Elemente, die Sie einsetzen können. Wir erweitern das gleich noch. Und diese Elemente sind einmal eine X-Position, einmal eine Y-Position. Eigentlich glaube ich nicht, dass einer von Ihnen das verstanden hat, warum ich immer von 8 geredet habe, aber dann nur 7 Boxen habe, die Ihnen ja auch auffallen können. Weil die erste gleich 2 Elemente hat. Natürlich kann ich in X-Position etwas kodieren und gleich in Y-Position auch noch. Das sind für ihn zwei Variablen. Die Fläche oder die Größe ist ein wichtiges Element. Die Helligkeit ist ein wichtiges Element. Das dritte ist die Farbe. Vielleicht sollte man hier auch sagen, dass es nicht allgemein die Farbe ist, wir sprechen aber noch darüber, sondern der Farbton, die Textur oder Schraffur oder ja, die Textur auch im grafischen Sinn. Neigung und Orientierung ist ein wichtiges Element. Denken Sie zum Beispiel an Ihr Tacho, wie oft Sie das genau ablesen oder wie oft Sie nur einschätzen, fahre ich ungefähr 50. Und natürlich die Form und Gestalt, in der das Objekt auftritt. Und er sagt, dass dieses sind die 8 Elemente, mit denen Sie spielen dürfen. Okay? Und in der Zwischenzeit sind einige dazugekommen, haben sich andere Autoren eben auch auf Bertin abgestützt und weitere definiert. Hier sehen Sie jetzt zum Beispiel Farbton und Farbsättigung noch. Bertin hatte das nur unter Farbe gemacht. Helligkeit hatte er schon rausgezogen, aber Farbton und Farbsättigung sind ja weitere Sachen. Dann die Länge von Objekten. Klar, diese beiden Linien sind unterschiedlich lang. Der Winkel zwischen zwei Linien, das Enthaltensein ist eine wichtige visuelle Variable. Das Volumen, wenn Sie 3D-Objekte darstellen, nehmen Sie als Mensch immer das Volumen dar. Sie nehmen nie die Größe, die Kantenlänge eines Würfels dar, sondern Sie nehmen, wenn Sie die Größen vergleichen, das Volumen wahr. Sie können gar nicht anders. Und natürlich die Verbindungen. Denken Sie an die vielen Organigramme, die irgendwelche Verbindungen zeigen, sind auch sehr, sehr prägend. Aber auf der anderen Seite, es lohnt sich trotzdem, immer an Bertin zu denken, ja, an diese Sachen, weil, ich hatte es eben als Klatter bezeichnet, aber diese unterschiedlichen visuellen Elemente sicherlich nicht unabhängig voneinander zu benutzen sind. Egal wie, wenn Sie von mir schon mal etwas über Farbe gehört haben, dann werde ich Ihnen immer sagen, okay, aber höchstens, obwohl wir RGB haben, also theoretisch 3 Möglichkeiten oder 3 Dimensionen, aber visuell sind es nicht 3 Dimensionen. Sie können also nicht Helligkeit, Farbton und Farbsättigung als unabhängige Variablen benutzen. Das kann keiner von Ihnen wahrnehmen. Ja? Also die gegenseitige Beeinflussung oder die Unabhängigkeit ist bei der Erweiterung auf jeden Fall nicht gegeben. Und es gibt auch jetzt gerade am Computer natürlich noch mehr. Zum Beispiel die Bewegung. Ja, das ist vollkommen klar, dass so etwas Aufmerksamkeit. Sie alle starren. Das merken Sie jetzt gar nicht, aber ja, Sie starren jetzt in dem Moment. Dieser tanzende Ball, Sie versuchen ihn auch zu verstehen. Ich weiß das genau. Sie fragen, hey, jetzt wird es so langsam und jetzt merken Sie das erst, dass es da so langsam wird und sich dann wieder beschleunigt. Und jetzt merken Sie vielleicht, dass auf der rechten Seite auch noch was blinkt. Ja, okay. Sie sehen da halt auch, manche Effekte sind eben dominierender als andere. Und ja, wo ich Sie hinführen will, jetzt nicht gerade heute mal kurz gezeigt, ja, ist aber, dass Sie das vorher wissen, dass Sie das nicht nachher, nach Ihrem Entwurf, nach der Programmierung zufällig kennenlernen, ja, hey, das poppt ja aus, sondern dass Sie das vorher wissen und sich auch die nötige Zurückhaltung angewöhnt haben. Wenn ich das mache, diese Bewegung daneben habe, dann weiß ich, dass Sie von der letzten Minute von meinem Erzählen fast nichts wirklich aufnehmen konnten, weil Sie sind von dieser Bewegung derart fasziniert, dass es ist so. Und das geht Ihren Benutzern dann auch so. Das ist einfach so. Aber Bertin hat was ganz Wichtiges gesagt und hat gesagt, okay, diese 8 visuellen Variablen, die kann ich jetzt für einen grafischen Entwurf einteilen in selektiv, ordinal oder proportional. Das ist die Art der Eignung der verschiedenen visuellen Variablen. Und von einer selektiven Variable spricht er, wenn eine spontane Gruppierung beim menschlichen Betrachter eintritt. Ja? Also er wird immer, dass der Mensch sofort spontan gruppiert, sobald er einige gleiche Elemente erkennt. Und ist das so, habe ich eine selektive visuelle Variable, so kann ich die insbesondere zur Visualisierung von nominalen Daten nutzen. Auch noch eine wichtige Sache, die Daten, die wir unterstellen, sind nach Bertin entweder nominal oder ordinal oder quantitativ. Ja? Nominal ist was? Die Elemente sind eindeutig zu unterscheiden. Okay, dann habe ich eine nominale Skala. Ich kann also alle Nomen gewissermaßen identifizieren. Wann habe ich eine ordinale Skala? Menge der Elemente. Wenn auf diesen Elementen eine Ordnung aufgeprägt ist. Ja? Also zum Beispiel das ABC oder Zahlen oder was weiß ich auch immer. Also eine Ordnung da. Es ist immer klar zu entscheiden, welches Element ist größer und welches ist kleiner. Beim Vergleich von zwei Elementen. Und das dritte ist, es gibt eine quantitative Skala. Was heißt das dann? Es ist ein Abstand definiert zwischen Objekten. Das heißt, ich kann immer einen Abstand zwischen zwei Objekten angeben. Zum Beispiel Rot und Grün, welcher Abstand hat das? Gut, ne? Genau. Dagegen, wenn ich Ihnen das zeige, können Sie natürlich geometrisch euklidischen Abstand berechnen und dergleichen. Also, da ist ein Abstand bekannt. Ist okay, das sind die drei Datenarten, auch nach Bertin. Und er sagt jetzt, selektiv wirkende Variablen sind besonders für nominale Daten von Bedeutung. Ordinale Eigenschaften dieser visuellen Variablen sind für ordinale Daten, was nicht sehr schwierig ist, und proportionale Eigenschaften sind eben für die quantitativen Daten. Und das ist die direkte Assoziation, proportional heißt mit einem Wert. Also, und zwar in dem Sinn ist die Größe direkt vergleichbar. Also das ist die Aussage direkt vergleichbar. Gut. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass sich das natürlich steigert. Also die Anforderungen hier sind höher, denn jede quantitative Skala ist auch ordinal. Ja? Und jede ordinale Skala ist auch wieder selektiv, was vollkommen klar ist. Gut, und er hat das dann so aufgeschrieben und aufgemalt und das ist ein Bildchen von ihm. Das dürfen Sie sich gerne im Detail anschauen, was er da wohl gesagt haben will. Das ist eigentlich jetzt dann entstanden 1986 nach McKinley. McKinley ist einer der Väter der Computervisualisierung. Und da sehen wir ein paar weitere visuelle Variablen, also Sachen, die bei Bertin nicht enthalten waren, aber jetzt bezüglich ihrer Eignung zur Darstellung von quantitativen Daten, ordinalen Daten oder nominellen Daten aufgeführt. Und was man hier erkennt, ist Folgendes. Die Position, ja, hat eine ganz herausragende Rolle. Sie hat nämlich immer die höchste Effektivität. Das heißt, auf einer Bildebene in einem Fenster, wo Sie Objekte positionieren, diese X- und Y-Skalen, hat immer eine sehr, sehr hohe Bedeutung auch für den Benutzer. Und dann sehen Sie Folgendes, dass so bestimmte Elemente, zum Beispiel die Form bezüglich quantitativen Daten und ordinalen Daten, ganz wenig geeignet ist. Also dann nehmen wir mal an, Sie wollen darstellen die Größe einer Stadt, ja, und wenn Sie jetzt für sehr große Städte Dreiecke nehmen und für ganz kleine Städte Quadrate, aber sonst gleicher Größe und dazwischen Oval oder Ellipse, Sie werden nie diese Landkarte lesen können. Ja, weil Sie müssen immer direkt in die Legende schauen und vergleichen, und das ist fast vollkommen unmöglich. Ist vollkommen klar, für quantitative Daten ist das überhaupt nicht geeignet, das gilt ganz allgemein. Nein, aber für nominale Daten, da wo ich nur unterscheiden muss, meinetwegen 5 oder 6 Objekt- oder Subjektarten, da kann die Form durchaus wichtig sein. Ja. Und so ist diese Matrix quasi zu lesen und zu interpretieren. Also die Form rutscht hier hoch, aber die Form ist bei Weitem nicht so effektiv wie Farbton, Textur, Verbindungen und so weiter und so weiter. Das heißt, so ein klein bisschen können Sie sich, zumindest im Bereich der Visualisierung, wenn Sie also Daten haben, hiernach orientieren. So, ich hatte gesagt, wir springen heute einmal so durchs Feld und das müsste ich jetzt mit Ihnen auch machen. Über visuelle Variablen, Visualisierung und über Techniken, ja, halte ich ja noch eine ganze Vorlesung im Masterstudium. Das heißt, da gibt es schon noch eine ganze Menge zu sagen. Ja. Ist aber auch bei HCI, ganz grob, wird es oft vorkommen, dass Sie auf Ihrem Bildschirm eben auch mal eine kleine Visualisierung machen müssen. Ziemlich anderes Thema. Harmonien und Proportionen. Was ist also hübsch? Weiß ich auch nicht. Aber viele Leute haben sich darüber Gedanken gemacht. Nicht zuletzt Leonardo da Vinci mit seinem Vitruvianmensch. Also dieses Bild hängt ja auch vorne bei mir vor dem Büro. Es ist schon interessant, dass man, und das hat der da Vinci damals gesagt, dass im Grunde genommen bei den Proportionen, die wir am Körper haben, bei allen Unterschieden, die da sind, aber im Grunde genommen sind immer harmonische, für uns Menschen harmonische Gesamteindrücke gegeben. Man kann eben auch herleiten, dass der goldene Schnitt, man den mehrfach am Körper findet. Aber ich glaube, das geht zu weit. Nur was wir daraus lernen können, ich meine, ist, wir sind ein soziales Wesen. Wir haben, sagen wir mal, unsere Gesamtwahrnehmung eben auch an anderen Menschen orientiert. Und was bei den Menschen auftritt, das nehmen wir halt als harmonisch wahr. Also ich meine, so ist das nun mal, weil ihre Evolution war lange abgeschlossen, mehr oder weniger, bevor sie geboren wurden. Also da war auch die abgeschlossen, ja. Und das sind nun mal urmenschliche Sachen. So. Und darüber kann man diskutieren, muss man aber nicht. Es geht um den einheitlichen und gefälligen Gesamteindruck. Und das sind hier mal die Harmonien oder die Verhältnisse, die uns als harmonisch erscheinen. Also 1:2 ist sicherlich gut, 2:3 ist gut, 3:4 ist gut, das finden wir auch an vielen Stellen. 1:1, also auch Quadrat ist okay. Und leider viel zu oft überschätzt ist der goldene Schnitt. Der goldene Schnitt ist sicherlich auch eine Harmonie. Man findet ihn ja auch bei vielen Bauwerken und es ist vollkommen prima. Aber es ist schon eine relativ willkürliche Setzung. Okay, und hier ist es ausgerechnet. Ist klar, wenn Sie dieses Verhältnis haben wollen, dass dass sich bei einer Streckenteilung die größeren zur kleineren Strecke so verhält, wie die Summe aus beiden zur größeren, also die Gesamtstrecke zur größeren, dann können Sie das so aufteilen. Ja, ich hätte natürlich auch noch eine kleine Grafik machen können. Das ist das Verhältnis der kleinen Strecke A der längeren Strecke zur kürzeren und A plus B ist die Gesamtstrecke und A ist die größere dann. Das ist genau das, was wir haben wollen. Und wenn Sie dieses Gleichungssystem auflösen, dann kommen Sie darauf, dass Phi gleich 1 plus Wurzel 5 durch 2 ist. Und das ist genau dieses Verhältnis, also 1,618. Jetzt ist aber vollkommen wurscht, sage ich mal, was Sie hier rundherum benutzen. Also auch das Verhältnis 5 zu 3 oder 16 zu 9 oder 3 zu 2 passt noch in diesen Rahmen. Also bitte das nicht religiös irgendwelche Seitenverhältnisse jetzt im goldenen Schnitt aufbauen. Das wäre Unsinn. Aber es ist nett, dass es diese Geometrie gibt und sollte Ihre Teilungsanforderungen dann eben auch in dieser Form sich formulieren lassen, ist das auch in Ordnung. Da können Sie jetzt im Internet noch gucken, wie man es konstruieren kann. Da gibt es ganz, ganz viele. Diese kannte ich nicht, darum habe ich sie mal hier reingemacht. Also man kann das ja eben auch mit Zirkel und Lineal konstruieren. Ich frage das nicht in der Prüfung ab, also hat bei mir noch keiner einen goldenen Schnitt mal konstruieren müssen. Wir finden ihn aber sehr, sehr oft. Also wie gesagt, in der Architektur, zum Beispiel im Parthenon-Tempel. Aber auch in anderen Sachen, nicht nur in Griechenland, sondern Cheops-Pyramide, Dom von Florenz, Notre-Dame, Altes Rathaus in Leipzig, also an vielen Renaissance-Gebäuden aus dieser Zeit. Und auch Le Corbusier hat sich damit mit dem Modulor daran beschäftigt. Na, alles prima. Und er zeigt eben, dass gerade der goldene Schnitt bei Menschen relativ häufig auftritt. Wobei, wenn ich mir so menschliche Figuren anschaue, dann ist das alles eine Idealisierung. Das ist schon alles unterschiedlich. Gott sei Dank. So, das bei den Harmonien, also insbesondere in den Größenverhältnissen, also bei den Proportionen, gibt es viel Spielraum, aber es gibt trotzdem was, an das man sich halten kann. Ja? Wobei ganz grundsätzlich, Sie dürfen natürlich über jedem Entwurf davon abweichen, aber Sie sollten es irgendwann sehenden Auges machen, dass nicht am Ende der Programmierarbeit Sie mit einmal Überraschungen feststellen. Okay? Alles ist erlaubt, solange es gut ist. Und jetzt die Gestaltprinzipien. Ja, das ist eine Gestaltprinzip. Was sehen Sie auf diesem Bild? Ein Hund? Wie? Sie sagen ein Hund. Das sind Tintenkleckse, oder? Nein, es ist natürlich ein Hund. Aber warum sieht sie einen Hund? Sieht jeder einen Hund? Diesen Dalmatiner oder was immer, wie diese Rasse heißt, ja? Ja, warum erkennen Sie den? Genau, aber man versucht mehr zu erkennen als Muster. Sie versuchen, Ihr Gehirn, Ihr visuelles System versucht immer eine 3D-Welt zu rekonstruieren. Sie müssen sich in der 3D-Welt, in unserem dreidimensionalen, in unserer dreidimensionalen Welt orientieren. Sie müssen da zurechtkommen, Sie müssen jagen, Sie müssen sich sozial betätigen. Und dazu haben Sie auch zwei Augen und viele andere Sinne für diese Tiefenerkennung. Ja. Und das ist in unserem visuellen System, in unserem Gehirn eingebaut. Bei allem, was wir sehen, auch wenn es zweidimensional ist, wir werden immer versuchen, das dreidimensional zu interpretieren. Sie können sich nicht dagegen wehren. Ja. Okay. Nun, das ist einer der bekanntesten Bilder, ist auch erst von 86. Aber die Prinzipien dazu. Ja, die wurden unter anderem hier in Frankfurt, nicht nur in der Goethe-Universität, sondern in der Vorzeit. Wann wurde die Goethe-Universität gegründet? Tja, ein bisschen zu spät, ja. erzähle ich Ihnen kurz die Geschichte, damit Sie es nicht wieder vergessen, weil Geschichten können Sie sich besser merken. Es war im Sommer 1914, also Beginn des Krieges im Oktober, ja, 1. Oktober glaube ich, aber da bin ich auch nicht ganz sicher, des Ersten Weltkrieges. Im Sommer davor hatte die preußische Reichsregierung die Erlaubnis für die Goethe-Universität erteilt. Und mit Beginn des Krieges quasi begann hier das erste Semester zu laufen. Und alle Semesterpläne, auch Ausbildungspläne ab 1914 sind in der Goethe-Universität, in der Bibliothek vorhanden, also können Sie gerne mal reinschauen. Informatik war damals noch nicht dabei, aber Mathematik war von Anfang an dabei. Und es war eben eine Gründung der Frankfurter Bürger, die auch mehrere Schulen dann zusammengefasst sehen wollten in einer Universität. Ja, das war im Wesentlichen der Frankfurter Kaufleute. So, die aber damals eben auch schon an Naturwissenschaften gedacht haben. Ganz schön clever. Sie hätten garantiert auch Informatik gegründet, gäbe es. Hätte es das damals schon gegeben, bin ich auch ganz sicher. Okay, aber schon in der Vorzeit gab es eben einige Psychologen hier in Frankfurt, die auch die Frankfurter Schule dann gegründet hatte. Also die gibt es nicht nur in der Soziologie, sondern gerade in der Gestaltpsychologie. Und dass das was Wichtiges ist, sehen Sie daran, dass dieser Begriff Gestalt, der für Sie im Deutschen als Deutscher was ausdrückt, ja, dass der auch ins Englische übernommen wurde. Also die Engländer sprechen auch von Gestalt. Ja. Neben Kindergarten und einigen wenigen anderen Worten ist das eben ins Englische übergegangen. Und das kommt hierher und wurde hier, nicht nur hier, aber hier in einer ganzen Schule betrieben mit Max Wertheimer, vor allen Dingen Kurt Kafka, nicht Kafka, das war Wolfgang Kohler und einige andere Leute hier. Okay. Und was Sie betrieben haben, ist, dass Sie gesagt haben, es gibt einige Phänomene, die offensichtlich nicht Phänomene des frühen Sehens sein können. Was ist das frühe Sehen? Das war eine Tendenz und das versucht man auch immer noch, oder versuchen einige Autoren fälschlicherweise. Das frühe Sehen ist quasi unser Auge und die Retina und die Nerven, die in den Augen arbeiten. Während viele unserer Wahrnehmungen, unserer menschlichen Wahrnehmungen, basieren auf Verarbeitungen, zwar noch im visuellen System, aber entweder auf dem Weg vom Auge zur visuellen Rinde oder erst in der visuellen Rinde, also basieren unter anderem auch auf unseren Erfahrungen. Ja? Weil die Evolution so entsetzlich langsam ist, müssen das, so damals die Folgerungen, eben Sachen sein, die in unserem Gehirn auf der Basis unserer Erfahrungen basieren und nicht aufgrund der physiologischen und auch psychologischen wirkenden Eigenschaften unseres Auges. Und eines der Thesen war, das Ganze unterscheidet sich von der Summe seiner Teile, weil da eben die höhere Wahrnehmung wirksam wird. Okay? Und da wollen wir uns ein bisschen etwas zu anschauen, nämlich im Englischen wurde das dann Gesetze genannt oder Rules. Das ist eigentlich nicht ganz deutsch und wurde da, ja, ist im Deutschen nicht ganz korrekt und wurde dann wieder zurück übertragen. Denn von einem Gesetz, von einem physikalischen Gesetz oder auch von einem Law, also ja, die Amerikaner bezeichnen das auch oft nicht nur als Rule, sondern als Law, würde ich doch Gültigkeit, also absolute Gültigkeit erwarten. Ja. Das ist hier nicht immer so. Das heißt, die funktionieren oft, die funktionieren in all den Beispielen, die ich Ihnen jetzt zeige, ja, aber nicht grundsätzlich. Also muss man ein bisschen mit vorsichtig sein. So, und das Wichtigste, die wichtigsten Laws, so kamen sie dann aus den USA zurück, nachdem wir dummerweise die Juden in den 30er Jahren da vertrieben haben. Und Sie wissen ja auch, dass sie natürlich ihre Forschung mitgenommen haben. Und so kam hier noch zusätzlich mit einem Schreibfehler versehen, ja. Das heißt natürlich Organization, ja, in Perceptual Forms, kam sie zu uns zurück. Okay. Und hier stehen sie und die wollen wir uns einfach anschauen. Übrigens, wenn Sie nachlesen, gerade wenn Sie historische Quellen nachlesen, seien Sie sehr, sehr vorsichtig. Der damalige Wissensstand entspricht nicht dem heutigen Wissensstand. Aber diese Laws, respektive diese Beobachtungen, aber nicht ihre Erklärungen, warum das so ist, ja, die existieren. Und ich würde sie eher lieber Prinzipien nennen, also Gestaltprinzipien und nicht Gestaltregeln oder so etwas. Ja. Okay, das ist zum Beispiel das Prinzip der Nähe. Und wenn wir uns jetzt an Bertin erinnern, der hat das ja auch gesagt, okay, XY-Position ist etwas ganz, ganz Wichtiges und ist selektiv, ja. Und es ist vollkommen klar, dass wir hier rechts diese Objekte stärker, dass sie stärker gruppiert sind als links. Ja? Und das wirkt irgendwie zusammengehörig. Ja? Genau dasselbe Bild, nur der Abstand eben anders gemacht. Und trotzdem nehmen Sie das als Einheit wahr, während Sie das nicht eher als vier Objekte nachweisen. Also was zusammengehört, platzieren Sie auch zusammen. Hier sehen Sie es auch nochmal, sogar in einer Visualisierung. Das heißt, Sie sehen sofort, auch spontan, dass diese Objekte näher zusammen sind, individuell. Ja? Und das kann man auseinandernehmen, ist auch nicht historisch, sondern ist erst 83 von Slocum dazu gekommen, ist auch ein Prinzip. Das ist auch interessant. Was haben Sie denn da? Prinzip der Ähnlichkeit. Naja, welche Ähnlichkeiten haben Sie hier? Sie haben einmal eine Menge Quadrate und Sie haben einmal eine Menge und auch runde Figuren, also Kreise. Die meisten Leute könnten jetzt zu jedem dieser Sachen Spielchen machen, also ich könnte auch locker hier 4 Stunden jetzt drüber erzählen, über diese Gestaltprinzipien. Was gruppiert stärker? Ja, und für die meisten, wenn sich das auf sich wirken werden, würden sie schon sagen, die Helligkeit. Ja, also sie gruppieren eher, Sie sehen auf der rechten Seite, eher eine obere Zeile und eine untere Zeile als diese 4 Rechtecke oder Quadrate und die 4 Kreise. Also was gruppiert stärker? Ist ja auch immer die Frage, was setze ich wofür ein, wenn ich die Möglichkeiten habe? Sie zweifeln. Sehen Sie, darum sage ich auch, es sind keine Laws, sondern es sind Prinzipien. Das ist aber wichtig, was immer wirkt. Jetzt gucken Sie mal nicht das an, sondern gucken Sie mal das an. Was sehen Sie denn da? Die meisten Leute sehen, ja, hier so einen Faden, der vielleicht vor einem Rechteck ist. Aber jetzt überlegen Sie sich mal, warum sehen Sie das nicht so? Warum nicht? Bei einer Strichzeichnung ist vollkommen eine andere Erklärung. Und trotzdem sehen Sie es, wie in den obersten Bildern dargestellt oder im zweiten Bild dargestellt. Und das ist eben auf der Basis unserer Erfahrungen, dass wir eher einfache, regelmäßig glatte, kontinuierliche Formen wahrnehmen als zackenförmige. Also mit solchen Ecken, das ist nach unserer Erfahrung unwahrscheinlicher. Aber es wäre trotzdem möglich. Das heißt, wenn Sie solche glatten Strukturen haben, dann werden die als zusammengehörig genommen. Die meisten Leute werden auch sagen, okay, das ist eine Kette und das ist eine zweite, also Perlenkette. Ja, hier zufällig, ja, vielleicht nutzen Sie ein Element in der Mitte gemeinsam, vielleicht ist es aber auch nur verdeckt. Ja. Sie werden es auf jeden Fall als 2 Stränge darstellen. Und ganz wenige Leute werden sagen, okay, das ist eine Figur. Und die stößt jetzt mit der zweiten Figur zusammen. Dieses weniger Krümmung bringt dazu, dass Sie hier eine Linie sehen. Und nicht eine solche Linie sehen. Ist verrückt, aber ist nun mal so. Wenn Sie davor stehen, also Blockdiagramme und so weiter, ganz einfache Grundregel, so etwas, obwohl das ganze Bild ziemlich verwirrend ist, aber nur um es nochmal deutlich zu machen. Hier ist gerade noch erkennbar, welches Kästle mit welchem verbunden ist. Aber jetzt sehen Sie, bei aller Achtung der Rechtwinkligkeit, versuchen Sie mal herauszufinden, dass das Objekt mit dem Objekt verbunden ist. Es ist kein Leiterplattenlayout, was wir hier machen, ja? Obwohl die auch inzwischen zu diesen Kurven sind. Sondern es geht darum, was kann man noch verfolgen. Okay? Erlauben Sie krumme Linien. Zumindest in diesem Kontext, wenn es darum geht, Verbindung zwischen Objekten herzustellen. Sie sind leichter zu verfolgen. Argumentieren Sie nie, aber das ist schöner. Darum geht es nämlich nicht. Selbst wenn es schöner wäre, würde es schlechter den Zweck erfüllen. Zweck unterstellt, dass Sie erkennen, welche Objekte sind mit Linien miteinander verbunden. Prinzip der Konvexivität, was sehen Sie hier? Sie alle neigen dazu, das als Kreis irgendwie zu sehen. Ja? Also, das heißt, Sie bevorzugen konvexe Figuren. Wenn Sie sich das anschauen, was sehen Sie dann? Ja, eigentlich werden immer die konvexen Figuren, das heißt die nach außen gekrümmten, werden als Objekt wahrgenommen. Es ist schon verrückt, warum man nicht das Schwarze so als Objekt da sieht. Also ich sehe es immer so. Ich habe mich auch heute Morgen nochmal wieder, als ich mir die Folien nochmal durchgeguckt habe, das funktioniert bei mir spontan. Ich würde nie auf die rechte Interpretation sehen. Ich würde auch immer das Schwarze als die Objekte ansehen und nicht das Weiße. Aber das liegt natürlich daran, was der Hintergrund auch dieses Bildes jetzt ist. Ne? Das liegt daran, dass ich einen weißen Hintergrund habe. Anwendung des Prinzips der Geschlossenheit, also das tritt bei uns bei Venn-Diagrammen an, auf, kann aber eben auch in Interfaces auftreten. Okay, Venn-Diagramme, das sind diese Mengendiagramme. Und es ist auch klar, dass Sie hier dieses C so interpretieren. Ja, warum eigentlich? Ja, warum? Wer sagt Ihnen das? Und trotzdem stört sich niemand daran. Jeder interpretiert das als C. Okay. Und macht es eben auch geschlossen. Okay. Prinzip der Verbundenheit, das tritt gerade in User Interfaces oft auf, dass Sie mit Linien etwas verbinden müssen. Und gibt es auch noch relativ neue Erkenntnisse. Also, dass die Verbundenheit stärker ist als Verbindung, also die Verbindung mit Linien, dass das stärker wirkt als Nähe, stärker als Farbe, stärker als Form und Größe. Ja, weil Sie müssen auch immer über die relative Stärke dieser Wahrnehmung sich ja Gedanken machen. Und da ist natürlich die Anwendung in Knoten- und Kantendiagrammen ist dann natürlich essentiell. Und es gibt noch was total Verrücktes. Ja. Die meisten von Ihnen werden hier sagen, okay, was ist das? Was sehen Sie hier? Ein Kreuz. Aber Gott, warum? Warum sehen Sie nicht so ein ausgeschnittenes Papier und das dahinter geschoben? Ja? Steht auch ein Kreuz. Also das einfach so hier runtergeschoben, dass die Kante hierhin liegt, dann würden Sie genau dasselbe sehen. Ja, es ist so, weil wir eben auch symmetrische Figuren bevorzugen. Sagt uns auch unsere Erfahrung. Ja? Also Symmetrien tauchen in Natur und auch in den von uns geschaffenen Objekten häufiger auf als Asymmetrien. Okay. Es wurde übrigens von Wertheimer eben auch nicht als solches erwähnt. Hier gibt es noch etwas, jetzt gerade auch, wenn Sie etwas bewegen können. So ist bei diesen Punkten überhaupt nicht zu erkennen. Wenn ich jetzt das ablaufen lasse, sehen Sie die Gruppierung sofort. Ja, das ist auch vollkommen klar. Halt, so wollten wir es gar nicht. Wenn sich mehrere Objekte gleichzeitig bewegen, gehören die zusammen. Sonst würden sie sich nicht gleichzeitig bewegen. Ist ja auch eine vernünftige Unterstellung, die unser visuelles System da macht. Und noch etwas, es sind jetzt sehr, sehr viele, aber das sind wirklich nicht alle, die in der Literatur dokumentiert sind, aber es sind schon wichtige Sachen und Sie können sich immer beim selber Skribbeln dann mal daran orientieren, wie sieht das jetzt aus mit den Wahrnehmungsprinzipien. Also, was werden Sie als Objekt sehen? Das Kleinere. Das Kleinere wird man immer als Objekt sehen. Die meisten werden sagen, okay, was sehe ich hier? Ja, ich sehe irgendwie einen Flügel, aber was sind die Flügel? Dann sagen die meisten Leute das Schwarze und sagen nicht das Weiße. Obwohl das in dem Bild wirklich nicht drinsteckt. Vielleicht habe ich jetzt Ihre Einschätzung tatsächlich getroffen, vielleicht auch nicht. Okay. Und Figur-Grundtrennung, diese Bildchen kennen Sie, da hat ja auch Escher viel mit gespielt, dass man natürlich immer, auch wenn ich nur unterschiedliche Muster habe, da wirklich Objekte identifiziert. Ich will jetzt nicht im Detail da reingehen. Das ist zum Beispiel ganz wichtig für den Dalmatiner. 3D-Objekte, Sie interpretieren auch 3D-Objekte rein. Hier jetzt wirklich nur auf Dreiecke bezogen. Natürlich, ob Sie jetzt wollen oder nicht, sehen Sie hier auch ein weißes Dreieck, das über die Kreisscheiben gelegt ist und da so reinragt. Sie können sich gar nicht wehren, dass Sie hier ein Dreieck sehen. Ja, weil es offensichtlich tiefer in Ihnen drin ist. Sie sehen dieses Dreieck, obwohl es wirklich nicht gezeichnet ist. Dumm. Okay. So viel zu den Gestaltprinzipien. Ich habe ja auch nur noch 20 Minuten Zeit und noch drei Sachen. Also ein paar Worte zu einem Raster. Es geht uns ja immer darum, wenn Sie ein Fenster oder was layouten, dass Sie dieses auch organisieren müssen. Natürlich gibt es Standardmuster, entweder auf der linken Seite das Menü oder oben die Menüs und so weiter und so weiter. Dürfen Sie einfach auch kopieren. Aber ich lade Sie auch herzlich darüber ein, darüber nachzudenken, warum das so doch vergleichsweise einheitlich ist. Warum positionieren die Leute nicht unten am Rand die Menüs, die nach oben kommen? Warum haben sie... Was mag da vorgehen? Warum links und oben ist es dominant? Warum sitzt beim Windows der wichtigste Knopf oben links im Fenster? Darf man sich ja mal fragen, ja? Okay. Genau, und es geht um die Organisation und zwar hier überlegen wir uns jetzt, wie können wir unsere Gesamtseite organisieren oder was sind geeignete Hilfsmittel, wenn wir unsere Ideen umsetzen wollen. Und die richtigen Hilfsmittel sind, wenn Sie ein balanciertes oder ein harmonisches Objekt haben wollen, einen harmonischen Kontext, dann nutzen Sie Symmetrien. Machen Sie bestimmte Sachen gleich, teilen Sie in der Mitte, dass etwas symmetrisch wird. Untersuchen Sie oder schauen Sie sich an, welche visuellen Beziehungen, gerade nach den Gestaltsprinzipien, haben Sie und wie können Sie das auf Ihren Gesamtentwurf umsetzen. Viele Sachen, und das hatte ich Ihnen schon gezeigt, gerade diese XY-Position, das wusste auch Bertin, ist allein von der Positionierung auf einer XY-Oberfläche, auf einem Bildschirm oder einem Blatt Papier abhängig. Nur davon oder am stärksten davon. Und haben Sie keine Angst vor Leerflächen. Ich kann es Ihnen immer noch wieder sagen, aber das störte andere Leute nicht. Mal was wegzulassen, mal etwas freizulassen. Das ist nicht schlimm. Okay. Gut, das sind die häufigsten Fehler. Keine oder inhaltlich falsche Strukturen, das heißt die Gestaltungsgesetze nicht vernünftig angewandt. Falscher Einsatz von Symmetrie, Sie wollen Spannung erzeugen und machen ein harmonisches, symmetrisches Bild. Unklare innere Strukturen, das heißt außen ist zwar alles gleich und vernünftig gestaltet, aber bei der Detaillierung, Ausarbeitung kommen Sie dann in Probleme. Und fehlende oder mangelhafte Ausrichtung grafischer Elemente, und dazu gebe ich Ihnen gleich vor, wie man das vernünftig machen kann, nämlich durch ein Raster. Das eine sitzt auf der Position, das andere ein bisschen tiefer, das wieder da, und das wirkt einfach unruhig und das wollen Sie in der Regel nicht. Und das Schlimmste ist, oft ist viel zu viel auf dem Bildschirm versucht unterzubringen. Ja? Einfachheit und Reduzierung. So, und das sind die klassischen Raster, die finden Sie übrigens überall wieder angewandt. Also zum Beispiel hier der klassische, ganz klassische Buchraster, auch da wird das eingesetzt, symmetrisch, linke Seite, rechte Seite, dann die Größen, also einmal 2 zu 3 im horizontalen Bereich und 4 zu 5. Aber das stimmt gar nicht. In dem Bereich. Aber der Grund, den ich Ihnen sage, oder habe ich Ihnen schon angesagt, an 2 zu 3 zu 4 zu 5. 2, 3, 4, 5. Ah ja, okay. Und da sehen Sie gleich mehrere Harmonien angesetzt. Also 2, 4, 3, 5. Und diese Verhältnisse. Das ist ein ganz klassisches Buchraster und es spricht gar nichts dagegen, auch dieses am Bildschirm einzusetzen. Das ist kein Geklaue, sondern das sind einfach alte, handwerkliche, typografische Umsetzungen, die da wichtig sind. Und Sie können es entweder so machen, durch Abzählen, oder Sie können es natürlich auch grafisch erreichen. Es ist trotzdem kein universelles Raster, sondern man kann es benutzen, muss es aber nicht. Das sind andere Raster, die Sie benutzen können. Also zum Beispiel ein dreispaltiges Raster oder wenn Sie mehr Sachen haben, ein fünfspaltiges Raster. Und das ist immer eine grobe Struktur. Jeder Bildschirm, den Sie entwerfen, sollte so eine grobe Struktur haben. Und innerhalb dieser Kästle können Sie dann weitere Unterstrukturen machen. Okay? Das heißt, typisch ist ein Raster, wo Sie außen dieses erkennen können und wo dann nochmal, was weiß ich, auf Pixelebene weiter unterteilt ist. Für einen Bildschirm arbeiten Sie nach heutigem Stand immer auf Pixelebene. Ja? Können wir tausendmal erzählen, aber es skaliert sich ja alles. Richtig, das können wir auch so programmieren. Aber dann sieht es bei jeder Skalierung anders aus. Und mag der Teufel wissen, ob da dann noch irgendwelche Harmonien erhalten bleiben oder nicht. Also sehr, sehr vorsichtig mit variablen Skalierungen. Ich kann nur sagen, Vorsicht, es gibt aber viele Gründe, warum man es mal anwenden sollte. Aber für einen Gestaltungsraster, auch am Bildschirm, benutzen wir Pixel. Also wir zählen wirklich Pixel und dann gibt es irgendwann so eine elementare Box, vielleicht 3x5 Pixel oder das ist dann das Kleinste. Aber immer diese kleinen Pixel-Sachen oder rasten in einem größeren Raster ein und das sind eben hier dreispaltige Raster. Und die dreispaltigen Raster haben einen großen Vorteil, man kann mal das große hier rechts und mal links hinlegen. Und das funktioniert trotzdem. Rechts sehen Sie noch Beispiele für fünfspaltige Raster mit Bildbereichen und was weiß ich. Diesen Bereich kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Das sind wirklich nur ganz grobe Muster, ganz grobe Ideen. Und jetzt zur Farblehre, eigentlich eines meiner Lieblingsthemen. Wenn ich es nicht machen muss, lasse ich das auch in keiner Prüfung aus. Und ganz grob, was ist Farbe? Farbe ist ein durch das Auge vermittelter Sinneseindruck oder Gesichtsempfindung. Sie können auch noch weiterlesen. Die Farbe ist diejenige Gesichtsempfindung eines dem Auge strukturlos erscheinenden Teil des Gesichtsfeldes, durch die sich dieser Teil bei einäugiger Betrachtung mit unbewegtem Auge von einem gleichzeitig gesehenen, ebenfalls strukturlos angrenzenden Bezirk allein unterscheiden kann. Und wenn Sie das zitieren, ja, prima, haben Sie nichts von. Also, das ist jetzt so eine typische technokratische Definition, wo fast die gesamte Sinnlichkeit herausgenommen wurde und wo fast der Messversuch aufgeschrieben wurde. Trotzdem ist alles richtig, was da steht. Ja? Aber so ein klein bisschen mehr. Farbe ist wirklich ein Phänomen, mit dem haben sich die Menschen seit dem Kulturbeginn, wann immer der nun wirklich war, beschäftigt. Ja. Weil es war für sie, Menschen sind farbensehende Wesen und es ist für uns immer faszinierend. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, je mehr sie sich mit beschäftigen, umso mehr wird sie auch Farbe faszinieren, was da alles drin steckt. Und ich kann das beim besten Willen nicht jetzt in 5 oder 10 Minuten übertragen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele interessante Aspekte bei Farben. Ganz im Bereich der Farbwahrnehmung. Wie funktioniert das eigentlich bei den Menschen? Ja, warum nehmen wir es wahr? Wie nehmen wir es genau wahr? Ist das gleich? Sehen Sie dieselbe Farbe wie ich? Heute Morgen in der Frankfurter Rundschau steht ein Artikel über Kinder und dass sich in der Entwicklung sogar die Farbwahrnehmung verändert. Ich musste leider heute Morgen weg und konnte den nicht mal zu Ende lesen. Also jetzt mal keine Werbung für die Rundschau, aber am heutigen Tag doch. Dürfen Sie durch mal reinschauen. Die ganzen Farbordnungen, das war klar. Die Menschen wollten, so wie sie kleine und große Objekte unterscheiden konnten, nahmen sie ja auch wahr. Farbe, das eine war grün, das andere war rot. Sie wollten die irgendwie ordnen. Und was da historisch entstanden ist, ist wirklich fantastisch. Also die Farbordnungen, es gibt zwar nicht ganz so viele Farbordnungen, wie es Menschen gibt, aber sehr, sehr viele. Also ganz viele Farbordnungssysteme, wo sich durchaus kluge Geister, und egal ob das Philosophen, ob das Psychologen, ob das Handwerker waren, das heißt Maler, ja, ob das Tuchfärber war, haben sich gedacht, halt, wie ordne ich Farben? Was steht oben, was steht unten, was ist groß, was ist klein, wie mache ich das? Was steht gegenüber? Und das ist so ein Bereich, über den kann man wirklich wunderbar streiten. Also wenn Sie sonst mit Ihrer Freundin oder Ihrem Freund überhaupt kein Streitthema haben, ja, dann streiten Sie über Farbe. Das funktioniert auch immer. Ja? Okay. Wir müssen rechnen können mit Farben. Farberzeugung, wie erzeuge ich dann diese Farbe, die ich errechnet habe? Farbmischung ist auch ein tolles Thema. Warum gibt es und wie funktioniert subtraktive Mischung erst genau? Farbmessung, ja, ist ziemlich viel physikalisch, aber trotzdem, wir brauchen es natürlich, um dieses im physikalischen Sinn objektivieren zu können und nicht nur alles subjektiv ist. Farbübertragung im Fernsehen, was ist da so an Trick benutzt und Farbauswahl, gerade am User-Interface, für uns natürlich ganz wichtig. So, und ich kann Sie nur darauf hinweisen, ob der Link jetzt noch stimmt, aber den habe ich nicht angepasst. Aber in der GDV-Vorlesung gibt es, ich glaube, 2 Foliensätze zur Farbe. Zum besseren Verständnis würde ich Sie schon bitten, da mal reinzuschauen. Aber Farben im HCI. Wir haben schon gesehen, Bertin hat es als visuelle Variable erkannt. Und zwar 2 Aspekte der Farbe, nämlich Helligkeit und, ich sag mal, Farbton, obwohl er das nicht eigentlich unterschieden hat. Und in den Erweiterungen waren dann noch Farbsättigung und Farbton dazugekommen. Vielleicht hat Bertin auch Farbart gemeint, das wäre dann Farbton und Farbsättigung zusammen. Mit den Farben können wir Aufmerksamkeit lenken. Das heißt, jeder von uns, egal wie es Geschmäckle ist, der eine mag lieber grünliche Farben, da kann man ja auch noch über Farbstimmung, steht noch gar nicht auf, kann man eben auch noch diskutieren und fühlen. Sie lenken auf jeden Fall unsere Aufmerksamkeit. Sie gruppieren Merkmale in qualitativen Aspekten. Also sie sind geeignet für, insbesondere geeignet für die Visualisierung von ordinalen Daten, eigentlich auch für quantitative Daten, aber da wird es schon spannend. Also weil eigentlich Unterschiede, wir Menschen nehmen zwar Farbunterschiede wahr, es sind sogar Farbsysteme entwickelt und auch genormt, die genau die Unterschiede zwischen zwei Farben festlegen. Aber also ich bin für die quantitativen Daten nicht so sehr, ich finde es nicht so sehr überzeugend. Aber ich finde es eher, dass Farben eben auch für nominale Unterscheidungen sehr, sehr gut geeignet sind. Vielleicht bis zur Zahl von 7. Wir werden im Laufe dieser Vorlesung aber da nochmal drauf zu sprechen kommen. Das heißt, für ordinale Daten sind sie auf jeden Fall gut geeignet. Suchen und identifizieren. Haben wir einen Nullpunkt und den gibt es bei Farben typischerweise nicht. Ja, also was ist in irgendeiner Art Qualität Null? Mit welcher Farbe würden Sie das verbinden? Schwer, ne? Wo uns das noch möglich ist, ist bei Helligkeiten. Ne? Also da sagen, Null ist ganz schwarz und alles, was dann grau wird und so weiter, hat irgendeinen Wert. Kann man natürlich auch umdrehen, ist vernünftig. Aber bei Farbton ist jetzt, womit fängt das Spektrum an? Wenn ich das schon so frage, wissen Sie natürlich nicht, was ich meine. Meinen Sie die Frequenz oder meinen Sie die Wellenlänge? Womit fängt es an? Meistens sagen die Leute Wellenlänge.
Ich würde ja sagen, was sichtbar ist für uns, für das menschliche Auge.
Ja, was fürs menschliche Auge. Und was ist sichtbar? Welche Wellenlänge des Lichtes? Bitte? Bis 700 irgendwas. Und 380 ist welches Licht? Blau-Violett, genau. Blau-Violett, Cyan, also Blau-Grün, Grün, Gelb, Orange, Rot, vielleicht Rot-Violett. Okay. Aber dass die Ordnung nicht natürlich ist, ja, haben Sie gesehen, sonst hätten Sie es nicht gerade umkehren können. Also, ich weiß auch nicht, was Sie gemeint haben. Also, das ist jetzt, Entschuldigung. Aber diese Ordnung gibt es. Es gibt eine Ordnung von Farben, aber eigentlich nicht bei den Farbtönen so einfach. Ja? Okay. Aber dazu gibt es also Buntonskalen. Für Sie ist es immer wichtig, dass Sie Daten, oft sind es ja kontinuierliche Daten, irgendwie auf Farben abbilden wollen. Hier ein paar Hinweise. Sie können im Datenraum quantifizieren, Sie können aber auch im Farbraum quantifizieren. Beides funktioniert, beides geht gegebenenfalls über Lookup-Themen. Aber wenn Sie wirklich sich damit beschäftigen wollen oder wenn Sie mal ein Farbspektrum benutzen müssen, dann kann ich Ihnen wirklich nur den Color Brewer, und das ist nicht dieses Braugerät, ja, also nicht, dass der Farben erbraut oder was, sondern die gute Frau, die das gemacht hat, die hieß Cindy oder heißt Cindy Brewer und darum heißt das Ding Color Brewer. Okay? Das ist ein Programm im Internet, in dem Sie Farbskalen, wenn Sie Ihre Wünsche eingeben, das heißt, wie viele Farbstufen soll das haben und welche Farben sollen enthalten sein, sollen die harmonisch sein oder und so weiter und so weiter. Das hat sie sehr, sehr schön aufbereitet und ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, sich diesen Color Brewer mal anzuschauen. Wollen Sie eine Grauwertskala oder wollen Sie eine Farbskala und so weiter. Das können Sie da eingeben und können sich auch getestete, subjektiv getestete, durch Benutzergruppen getestete Farbskalen vorgeben lassen. Okay, Grauwertskalen lassen sich insbesondere eben auch, sind, wenn wir sie so darstellen, nicht empfindungsmäßig gleichabständig. Wenn wir diese Gleichabständigkeit haben wollen, dann müssen wir sie korrigieren. Und ich kann nur darauf hinweisen, dass wir zwei Sachen aber haben. Erstens unsere Wahrnehmung, ja, und unsere Wahrnehmung hat im Grunde genommen eine, bin ja mal gespannt, ob er das jetzt auf Video kriegt. Unsere Wahrnehmung hat im Grunde genommen, wenn hier der Reiz ist und hier die Empfindung oder Wahrnehmung, das machen wir mal, nehmen wir es mal jetzt als denselben Begriff, ja, hat er auf jeden Fall ein solches Verhalten, ja, also so fast logarithmisch, das heißt, wenn der Reiz bei größeren Reizen brauche ich viel größere Unterschiede als bei kleineren Reizen. Während ein Bildschirm hat immer aufgrund der Technologie, die wir damals hatten, nämlich CRTs, eine solche Lichtemission. Und jetzt können Sie gucken, wie Sie diese beiden Kurven beschreiben. Das ist also immer eine Log-Funktion, also ungefähr eine Log-Funktion, und das ist ungefähr eine E-Funktion oder Exponentialfunktion. Und wenn die Exponenten, respektive der Logarithmus, wie heißt das, die Basis, wenn die identisch wären, dann könnten sie sogar zu einer visuellen gleichförmigen Wahrnehmung kommen. Also das eine ist das Gerät, das geht so, unsere Wahrnehmung geht so, und es könnte zu einer fast linearen Wahrnehmung führen. Leider ist die Basis oder der Exponent eben nicht identisch. In dem GDV-Skript ist dann auch nochmal dargestellt, ob dieses ein Log sein kann oder ob das eher ein negativer Exponent ist. Darüber können wir dann mal diskutieren. Okay, das Kuriosum ist, dass sich diese beiden Effekte fast korrigieren, aber nicht ganz. Und weiter korrigiert, ein weiteres Kuriosum ist noch, dass wir Bilder, Fotos insbesondere, mit einer als besser empfinden, wenn wir sie nicht wirklich linear darstellen, sondern mit einem leichten Übertrag in, also leicht durchhängend, so etwa, die Gradation einstellen. Nur für Sie wichtig, als User Interface Designer. Wie viele Monitore meinen Sie denn, sind bei Ihren Benutzern kalibriert? 1%? Wahrscheinlich weniger. Wissen Sie, wie eine Kalibrierung überhaupt funktioniert? Haben Sie schon mal einen Monitor kalibriert? Ja, genauso geht's. Sie sind ein typischer Mensch. Ja, das ist einfach so. Wir werden uns aber mal anschauen, wie man Monitore kalibrieren kann. Wir haben mehrere Geräte da, mit denen man das machen kann. Und Sie dürfen sich aber als User Interface Designer nicht darauf verlassen. Und ich habe, also meine Erfahrung sagt mir, zumindest mit den Designern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, und das waren sehr, sehr viele, meistens gestalten sie die Unterschiede zu gering. Ja? Sodass je nach Monitoreinstellung und je nach Einstellung des Gammas da ganz verschiedene Effekte entstehen. Das, was Sie mühsam in tagelanger Arbeit rausgewühlt haben, macht die unterschiedliche Einstellung der Monitore schlicht und einfach wieder kaputt. Wissen, ja, alles das, was ich Ihnen erzählt habe, aber im Detail nicht mehr, sondern eher darauf achten, dass die Unterschiede, denn the difference makes the difference, hatten wir vorhin schon. Farbskalen haben wir schon gesehen. Das sind zum Beispiel Beispiele für elementare Farbskalen. Ich will sie nicht zu lange heute quälen. Dann machen wir das lieber nächstes Mal. Aber ganz wenige Einsatzregeln noch. Wenn Sie eine wahrnehmungsmäßig geordnete Sequenz benötigt wird, dann schlage ich vor eine Grauwertskala, weil da sehen die meisten Menschen es sowieso. Wir müssen auch immer daran denken, dass es noch Farbbehinderungen gibt, also Fehlsichtigkeiten, und zwar relativ viele. Das muss nicht farbenblind sein, aber Unterschiede. Rot-Grün-Skalen sind für geordnete Sequenzen recht gut. Gelb-Blau-Skala oder Sättigungsskala. Wenn Sie Farben brauchen für verschiedene Detailgrade, dann sind das auch die Luminanzskalen. Das wären auch Luminanz ist was? Grauwertskalen. Und für geringen Detailreichtum, für großen Detailreichtum die Luminanzskalen. Also wenn Sie viele unterscheiden brauchen, für geringen Detailreichtum, wenn Sie nur wenige unter 5 oder so brauchen, können Sie auch Farbton- und Farbsättigungsskalen einsetzen. Wenn Sie wirklich uniforme Skalen haben wollen, müssen Sie in CE-LUF oder C-LUF oder C-LAB können Sie auch rechnen. Das Problem ist nur, hier liegt die Krux. Bei kaum einem Ihrer Anwender, egal wie Sie es machen, wird das richtig eingestellt sein. Also gerade im oberen und unteren Bereich müssen Sie da immer Abstriche in Kauf nehmen. Und Sie können sehr, sehr viel machen, aber für ein Ablesen von Datenwerten sollte man Farbskalen benutzen, die durch viele Farbarten charakterisiert sind. Farbarten, Farbart ist was? Also, wir haben Helligkeit, wir haben Farbton, wir haben Farbsättigung und jetzt, weil der Kompker uns ärgern will, kommt er noch mit Farbart. Ist nichts Standardisiertes? Nö, doch.
Gibt es so viele Kennzeichnungen für Kombinationen aus Farbton und Farbsättigung?
Ja, genau.
Photoshop meistert nur Farbe und Farbton.
Ja, aber Photoshop ist auch kein Standard. Ja. Wir bezeichnen die Kombination von Farbton und Farbsättigung als Farbart. Ja? Okay. Gut. Ich denke mal an dieser Stelle, ich merke mir 65, ganz fix, fest versprochen. Ich setze hier an der nächsten Vorlesung nochmal auf. Aber Sie sind gerne eingeladen, sich das auch vorher schon mal anzuschauen. Es gibt noch einen wichtigen Aspekt und den gehen wir jetzt mal nicht durch. Das sind dann noch ein paar Worte zur Typografie. Aber vielleicht machen wir das als Teil der Übung. Da schauen wir mal, wie Sie das dann brauchen. Übergehen werden wir es auf keinen Fall. Das heißt, auch die Vorlesungsfolien werde ich so zusammenhalten. Und Sie finden diese Folien, ich glaube, aktuell noch nicht auf dem Web. Ein Hinweis, gehen Sie ins letzte Jahr zu der Veranstaltung da. Da finden Sie sie auf jeden Fall. So, durch unsere Vorübung sind wir ein bisschen aus dem Takt geraten und sind jetzt auch ein bisschen zu spät. Ich will Ihnen nicht die Mittagszeit und die Ruhe, die Sie vielleicht da noch haben, wegnehmen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Wenn es Fragen gibt, weil wir es nächstes Mal wieder aufnehmen, sei denn, ist es ganz dringend, würde ich mir jetzt gerne schenken. Ich wünsche Ihnen sonst einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Vielen Dank.